Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Wegebedarf-Podcast Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Ulrich hat bewiesen, dass es geht. Seinen Handel hat er trotz hartem Wettbewerb verdreifacht und gleichzeitig für sich die Eintagewoche eingeführt. Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist er Wegbegleiter für Unternehmermenschen wie dich, die auch ihre Lebensziele leichter, menschlicher und nachhaltiger erreichen wollen. 100% pragmatisch.
Gerne begleite ich auch dich auf deinem Weg. Deinem Weg in die Übernahme, deinem Weg in die Eintagewoche, deinem Weg zur Übergabe oder ganz einfach auf deinem Weg in dein nächstes Wunschlevel. Ich sag's mal so, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad. Fühl dich eingeladen.
Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Sei Pippi und nicht Annika. Hör auf, so vernünftig zu sein. Mach dir die Welt, wie sie dir gefällt. Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Wegebedarf-Podcast Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Ulrich hat bewiesen, dass es geht. Seinen Handel hat er trotz hartem Wettbewerb verdreifacht und gleichzeitig für sich die Eintagewoche eingeführt. Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist er Wegbegleiter für Unternehmermenschen wie dich, die auch ihre Lebensziele leichter, menschlicher und nachhaltiger erreichen wollen. 100% pragmatisch.
Gerne begleite ich auch dich auf deinem Weg. Deinem Weg in die Übernahme, deinem Weg in die Eintagewoche, deinem Weg zur Übergabe oder ganz einfach auf deinem Weg in dein nächstes Wunschlevel. Ich sag's mal so, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad. Fühl dich eingeladen.
Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Herzlich willkommen in der nächsten Folge des Wegebedarf-Podcasts. Und der steht unter dem Motto, sei Pippi, nicht Annika. Hör auf, so vernünftig zu sein. Mach dir die Welt, wie sie dir gefällt. Wenn man sich im Moment die Verschiebungen weltweit anguckt, dann könnte ein ja so ein leichtes Lähmungsgefühl beschleichen. Oh Gott, was machen die denn da alle aus unserer Welt und kann ich als kleiner Wurm denn da überhaupt was Großes bewegen? Und jetzt fangen wir mit einem ganz großen Zitat mal an. Der Dalai Lama hat mal gesagt, du bist nie zu klein. Versuch mal einzuschlafen, wenn eine Mücke im Zimmer ist. Und genau darüber wollen wir heute reden, wie wir mit dem Einfluss, den wir nehmen können, uns die Welt so machen und den Einfluss nehmen, wo wir gestalten können. Und dafür habe ich natürlich heute wieder einen Gast. Ich sage noch gleich Takte zu ihm, der Jonathan Missal. Und wie kommen wir zu dem Podcast heute? Wir haben dasselbe Buch gelesen. Irgendwann hat Jonathan mir eine WhatsApp geschickt und er sagt, er liest gerade ein gutes Buch von Rutger Bregmann, moralische Ambition. Und da habe ich gesagt, cool, lese ich auch gerade. Und dann haben wir beschlossen, in diesem WhatsApp-Austausch, wenn wir beide das gelesen haben, machen wir da einen coolen Podcast raus. Also deswegen erstmal herzlich willkommen, Jonathan, heute hier im Podcast.
Ja, hallo Uli, es ist schön, dass wir das heute machen. Wie machen wir unsere Welt besser? Das ist eine wichtige Frage, glaube ich.
Genau, wie ihr an der Stimme gehört habt, habt ihr ja schon festgestellt, der Jonathan ist noch ein ganz junger Mensch. Der ist zwar erst 22 und ist auch nicht Unternehmer im klassischen Sinne, aber ein Unternehmermensch im wahrsten Sinne, weil der schon von Kindesbeinen an immer genau dieses Pippi-Langstrumpf-Prinzip gelebt hat. Der hat die Welt immer so gemacht, wie sie ihm gefällt. Wir werden gleich noch den ein oder anderen Ausflug dahin machen.
Ich meine, ich habe es zumindest versucht. Es ist ja so, man fängt an, die Welt zu entdecken. Irgendwann lernt man Muscheln und Schnecken kennen. Irgendwann entdeckt man die Regenwürmer und die Vögel im Garten. Und dann wird man neugierig, was es dann noch so alles gibt draußen. Und dann muss man aufpassen, weil man entdeckt diese wunderschönen Sachen immer mehr und immer mehr, dass man fast durstig werden kann nach dieser schönen Welt. Und dann wird man immer älter und älter, kommt aus dem Märchenalter raus und fängt dann vielleicht zu träumen. Und irgendwann wacht man auf und entdeckt die schrecklichen Dinge auf der Welt und lernt über die immer mehr und mehr und mehr. Und dann
wird's eng.
Dann kriegt man so ein Lähmungsgefühl, ne? Und deshalb jetzt ein kleines Zitat aus dem Buch.
Ja, genau, im guten Einstiegskapitel. Was schreibt der gute Herr Bregmann, der übrigens extrem coole Bücher schreibt, also wenn wir schon mal dabei sind, nett zu teasern. Also Rutger Bregmanns, mein Lieblingsbuch von ihm ist Im Grunde gut, wo er ein ganz anderes Bild der Menschheit zeichnet, wie die sind alle böse. Und in diesem Moralische Ambition fängt er mit ungefähr folgendem Zitat an.
Vielleicht wollen Sie mit Ihrer begrenzten Zeit auf diesem Planeten etwas anfangen. Vielleicht ist Ihr persönliches Glück nicht Ihr einziges, geschweige denn Ihr höchstes Lebensziel. Vielleicht wollen Sie nicht mit dem nagenden Gefühl auf dem Sterbebett liegen, dass mehr drin gewesen sein müsste. Viel mehr.
Wer ist denn eigentlich der Jonathan Missal und woher kenne ich den denn? Das ist eine spannende Frage. Und um es mal so zu sagen, wir haben ja hier bei uns auf der Kasabacher Mühle den Lobby für Kinder e.V. Und irgendwann tauchte im Sommer Zirkus, es gibt immer eine Woche Zirkus im Sommer, wo Kinder lernen Zirkus, wie Zirkus geht, jonglieren und dann tauchte mal irgendwann mal der Jonathan auf.
Das hat sich ja gut getroffen für mich, weil ich ja auch Jongleur bin, genau, und jonglieren gelernt habe und diese Arbeit mag.
Und dann ist Jonathan eigentlich in den Sommerferien immer wieder zum Jonglieren mit Volker da gewesen und hat dann ganze Kindergruppen beglückt, wie kann man denn jonglieren und machen. Und irgendwann gab es hier eine FÖJ-Stelle bei uns im Lobby für Kinder e.V. und da hat der Jonathan sich beworben. Und dann hat er ein Jahr lang hier auf der Mühle uns geholfen, die Pferde und die Ziegen und die Hasen und keine Ahnung was. Und haben wir auch noch nebenbei, wir laufen beide gerne barfuß und Jonathan war bei den Pfadfindern, ich im Wandervogel, wir können beide einigermaßen Gitarre spielen, Jonathan besser als ich. Und dann haben wir uns tatsächlich mal ein Jahr lang, ein Dreivierteljahr lang eine Wohnung geteilt und Vegetarier sind wir auch noch beide. Also von daher
übrigens eine der coolsten WGs, die ich jemals hatte, also sehr interessant.
Wenn sich ein 60-Jähriger mit einem 20-Jährigen eine Wohnung teilt, was passiert denn dann? Aber alles gut.
Ein Podcast vielleicht.
Dann passiert ein Podcast. Und so stellt man dann einfach fest, es gibt ein paar Anknüpfungspunkte im Leben. Und über dieses Buch jetzt haben wir gesagt, na komm, machen wir Podcast raus. Das war tatsächlich einfach eine spontane Idee.
Genau, richtig. Ich stamme aus einer Pfarrersfamilie. Und bin da natürlich groß geworden und mein eigener Mensch ist daraus entstanden.
Wie oft seid ihr umgezogen?
15 Mal.
Wow.
Ja, da erlebt man einiges und man hat auch richtig tolle Vorteile. Ich habe mit vielen alten Menschen geredet in meinem Leben, die mich zum Nachdenken inspiriert und animiert haben. Das ist übrigens ein sehr schönes Hobby.
Ja, ich war da auch ganz beeindruckt, wo du das erste Mal erzählt hast, dass du als Kind zu den alten Leuten in der Gemeinde gegangen bist und hast dir deren Lebensgeschichte erzählen lassen.
Das ist was Tolles. Ich kann es nur empfehlen. Also ganz, ganz tolle Menschen habe ich da kennengelernt und man kann viel von ihnen lernen. Und man kann nicht nur aus den Geschichten lernen, die nur positiv sind, sondern auch aus denen, wo Sachen falsch gemacht wurden oder falsch schief gelaufen sind.
Die große Chance, wenn man 15 Mal umgezogen ist,
da kann man richtig lernen draus.
Ist zu lernen, dass man sich sehr flexibel auf neue Situationen einstellen kann. Und zwar man weiß ja nie, wie lange man gerade in der Situation, in der Gemeinde bleibt. Und das Beste draus machen, wie es gerade ist, ohne zu sagen, das hält jetzt ewig.
Man fängt auch an, über Systeme nachzudenken, weil man ja immer in ein neues Raster kommt, in dem man wieder funktionieren muss, in dem man wieder anfängt, sich zu adaptieren und verstehen lernen muss, was kann man jetzt eigentlich tun, was kann man nicht tun.
Und sind so die Grenzen, okay.
Ist das System eigentlich gut? Mhm. Sind Fragen, die spannend sind.
Dann hast du dich später bei den Pfadfindern engagiert und du hast dich auch bei Fridays for Future engagiert. Was waren denn da die Learnings für dich?
Also vieles da drin hat damit zu tun, wie ich groß geworden bin, wie ich welches Menschenbild ich auch vermittelt bekommen habe und mit welchen Problemen ich mich so beschäftigt habe, schon sehr früh. Und dann ist mir sehr schnell bewusst geworden, ich möchte was tun, ich möchte was bewirken. Und typische Macher sind oft Pfadfinder, aber die machen oft überlegt. Die machen oft mit einem Plan, die machen oft Abenteuer, die lernen gerne, die gehen zusammen auf Fahrt, die entwickeln eine Zukunft, sind für andere da, sind mit Menschen unterwegs.
Jeden Tag eine gute Tat.
Ja, jeden Tag eine gute Tat. Macht deine Welt besser.
Als das bereit, genau. Das war bei uns im Wandervogel anders. Wir waren eher unsystematisch. Wir sind eher in Abenteuer gestürzt und haben weniger Lager, sondern mehr Fahrt gemacht. Aber alles gut. Die Grundintention, dass wir einfach machen. Und nicht lange rummachen und rumwarten, sondern einfach unternehmen. Das war einfach auch immer der gemeinsame Dreh.
Es gibt ja auch so einen Gedankensprung, den man machen kann. Schaut man sich Probleme an und macht dann nichts. Schaut man sich Probleme an und überlegt, wie man was an denen praktisch verändern kann. Und manchmal hat man auch ein Problem und das passt gar nicht so ganz zur Lösung, aber die Lösung ist trotzdem gut. Also macht man die dann einfach.
Ja, genau. Eine ultimative Frage haben wir natürlich immer. Wenn du jetzt hier die moralische Ambition gelesen hast und für dein Leben was verändern magst, was ist denn dein großer Entwurf? Was wäre denn dein großes zukünftiges Weltbild, wo du einen Anteil dran haben magst?
Also mein Weltbild von mir, ich möchte gerne mich positionieren. Das entspricht gerade meiner Lebensaufgabe. Mit 22 muss ich meinen Ort finden, an dem ich gestalte, an dem ich einen Platz habe, wo ich mein Wissen einbringen kann. Und um Wissen einzubringen, muss ich erstmal lernen. Ganz viel lernen und Erfahrungen sammeln. Deshalb versuche ich alles mitzunehmen auf dem Weg, was mir so auffällt. Ein FJ, eine Ausbildung, ein Studium und ein möglichst breites Studium. Ich möchte möglichst viel lernen, um dann einen Ort zu finden, wo ich richtig was wirken kann, wo ich die Welt verändern kann. Und dabei ist mein Ziel nicht monetär erfolgreich zu sein, sondern die Welt zu bereichern.
Die Welt zu bereichern, das hört sich gut an. Wir reden mal zwei Takte über das Buch. Jonathan, worum geht's eigentlich in dem Buch Moralische Ambition?
Ja, das ist eigentlich was man am besten lesen muss, um es gut zu verstehen. Du wirst mir dazu stimmen.
Wenn man offen ist, ist es grandios.
Ja, also ich bin totaler Fan. Moralische Ambition. Ambition ist was in einem selber entsteht. Was Intrinsisches. Was man aus eigenem Antrieb entwickelt und was die Welt verändern kann, weil so viel Energie dahinter steckt. Und der Vorsatz moralische Ambition heißt in meinen Augen und nachdem ich dieses Buch gelesen habe, auch ganz massiv, dass man versucht, diese Ambitionen, die man hoffentlich entwickelt hat in seinem Leben, in eine positive Richtung zu lenken, die nach moralischen Kriterien einigermaßen abgewogen ist und die dazu führt, dass die Welt am Ende besser wird.
Das könnte natürlich jetzt sein, dass der eine oder andere Unternehmer sagt, ja, echt jetzt? Ich als normaler kleiner Unternehmer mit meinen 10, 20, 30 Leuten, was soll ich denn hier die Welt rocken? Das kann ja nicht sein. Und wenn wir mal als Untertitel gucken, dann schreibt der Herr Bregmann, wie man aufhört, sein Talent zu vergeuden und etwas schafft, das wirklich zählt. Das mag natürlich jetzt ein hoher Anspruch sein. Und vielleicht ist er gar nicht so hoch. Weil ich glaube, einer der Dinge, die ich aus dem Buch gelernt habe, ist, egal, ob es darum ging, die Sklaverei abzuschaffen oder Gleichberechtigung für Frauen oder Juden zur Flucht zu verhelfen oder. Es waren immer einzelne Menschen, die angefangen haben, einen Unterschied zu machen. Und plötzlich ist was Großes entstanden. Das hatten die nicht unbedingt immer vor. Ob das jetzt Martin Luther King oder wie heißt der andere, dieser Quäker?
Thomas Clarkson.
Thomas genau. Clarkson, der ja gar nie vorhatte, wirklich so viel zu bewegen. Und am Ende hat dieser einzelne Mensch dafür gesorgt, dass weltweit die Sklaverei verboten wurde. Und das ist natürlich mega krass. Also das wird alleine schon lesenswert, die Story, was denn einzelne Menschen im Großen bewegt haben. Und was hat das mit uns Unternehmern zu tun? Diese Lähmung, von der Jonathan eben gesprochen hat, dass sich offensichtlich ganz viele komische Kräfte gerade irgendwie anders darstellen, als wir uns es gerne wünschen würden, könnte ja ein Grund sein, die Schultern einzuziehen und das zu tun, was man im Kindergarten schon gelernt hat, was man ganz oft hört, du, was willst du schon bewegen, halt einfach die Füße flach, nee, da kannst du eh nichts dran machen, das ist halt so, nimm's einfach so hin, halt's einfach aus.
Wegebedarf.
Und irgendwann hat man richtig viele Mauern um sich drum und ist in so einem Gefängnis gefangen, wo man gar nichts mehr gestalten kann, man lebt einfach nur noch zwischen diesen Mauern. Und verändert auch nichts mehr,
und wird
wenn man eingesperrt ist. Man wird älter, man wird auch nicht unbedingt glücklicher in diesen Mauern.
Und irgendwann geht man dann vor sich hin. Und deswegen hatte ich jetzt auch am Anfang das Zitat aus Woche 35 aus meinem Kick-in-the-Ass-Kalender genommen, weil wir gesagt haben, womit fangen wir denn unseren Podcast an? Und da ist Pippi Langstrumpf ein gutes Zitat. Macht dir die Welt, wie sie dir gefällt. Und jetzt können wir ja mal gucken, was heißt denn das im Kleinen? Was ist denn die Welt?
Also wenn man so ganz klein anfängt, ich erzähl mal von der kleinen Geschichte.
Genau.
War ich mal ein kleiner Junge, so ungefähr 8, 9 Jahre alt, Sohn von zwei Theologen.
Genau, evangelischer Pfarrer und seiner Frau, genau.
Genau, und ich war selber aus dem Kindergartenalter raus, so 3. Klasse, hatte einen richtig inspirierenden Klassenlehrer und so weiter, die Geschichte ist lang an der Stelle, aber wir kürzen sie jetzt da mal ab. Irgendwann kamen wir in eine Gemeindeversammlung und es ging darum, was eigentlich mit unserem Pfarrhaus passieren soll. Und dann ist das natürlich eine Frage für die ganze Gemeinde, also gibt es eine Gemeindeversammlung und alle möglichen Leute haben da gesprochen, ich habe zugehört, ich saß mit da drin als 9-Jähriger, 8-Jähriger und wusste aber von meinen Klassenkameraden, dass die Kita eigentlich gar keinen, die Ganztagsbetreuung eigentlich gar keinen richtigen Platz hat und das total eng ist und auch nicht richtig funktioniert und die Kindertagesstätte auch nicht. Und dann stellte sich die Frage, ob man dieses Haus nicht verkaufen könnte, diese 5 Etagen geräumiger Platz. Und für mich auch mit ein schöner Platz, weil ich da ja groß geworden bin und ich wusste, wie viele Möglichkeiten, wie viel es da gibt. Und dann ist die Frage, ist es überhaupt sinnvoll, wenn so ein Haus 5 Leuten gehört, obwohl das so groß ist, so viel Platz, so viele Möglichkeiten bietet? Und ich dachte, nee, da könnte doch die Kita rein. Und hab mich gemeldet und hab erstmal gefragt, ob ich überhaupt was da sagen darf, weil ich bin ja nicht erwachsen und wusste auch nicht genau, ob meine Meinung zählt. Und dann
der Glaubenssatz, ja genau. Aber gut, du hattest das Rederecht.
Dann durfte ich tatsächlich reden und hab dann tatsächlich gefragt, warum das verkauft werden soll, warum man nicht da Platz schaffen soll für Kitas. Das war total emotional. Ich habe auch geweint. Ich war auch fertig. Ich war ein kleiner Junge. Aber ich habe das gesagt. Und dann geht die Zeit vorüber und ich war lange nicht mehr da. Wir sind inzwischen umgezogen gewesen und ich erwachsen geworden und bin nochmal in dieses Dorf zurück, in diese kleine Stadt und an diesem Haus vorbei. Und was sehe ich? Ja, natürlich, da ist eine Kita drin, immer noch.
Geil, ja.
Und das ist natürlich ein Zeichen dafür, dass man nicht groß sein muss, was zu verändern. Manchmal muss man sich auch einfach nur trauen zu reden. Und das ist was, worum es im Buch auch oft geht. Es sind oft nicht so die großen Sachen, die entscheiden. Es sind oft nicht komplexe Zusammenhänge, warum irgendwas passiert. Oft sind es die kleinen Dinge, die richtig viel bewegen.
Wo dann einfach
nur den Mund
einzelne Leute angefangen haben. Und da beschreibt er ja dieses 1-2-0-Prinzip. Wie geht das denn? Weil das erklärt ja so ein bisschen, wie größere Bewegungen zustande kommen.
Ja, genau. Also da geht es unter anderem darum, einfach mal zu fragen. einfach mal eine Frage zu stellen. Und dann ist es so, um eine Frage zu stellen, muss man erstmal eine Idee haben, was will man denn fragen? Hat man irgendwie eine Idee, was passieren soll? Wo soll jemand mitmachen? Das sind die Ones.
Und also die ersten, die man fragt.
Die sprechen dann ein, zwei Leute an. Das sind dann die Twos. Und diese Twos sind die ersten, die anfangen, diese Idee mit aufzugreifen, die vielleicht Interesse und inspiriert sind, die anfangen, mit auszugestalten und die dann tatsächlich mitwirken und die Twos fragen. Und wenn das dann in Gang gegangen ist und die auch inspiriert sind und auch dabei sind, dann fragen die auch alle Leute und irgendwann hat man dann die Millions, eine riesige Bewegung. Zum Beispiel eine, wo ich auch Teil sein durfte und viel Zeit investiert habe, nämlich die Fridays for Future Bewegung. Und mit dem Prinzip und anderen Dingen im Hintergrund, Mobilisierung, Synergien schaffen mit Verbündeten, die sich oft auch in den Haaren gelegen haben und so weiter, da haben wir es dann geschafft, tatsächlich viele, viele Leute auf die Straße zu bekommen. Jeder weiß das, wie viele Leute deutschlandweit auf der Straße waren. Und klar, man mag jetzt kritisieren, dass sich ja doch nicht so viel verändert hat und so weiter. Aber man darf nicht vergessen, dass man sich gar nicht ausmalen mag, an welchem Stand wir wären, wenn wir nicht so viele Leute gehabt hätten. Wir hätten kein...
Die Sensibilisierung, das Bewusstsein, die Aufmerksamkeit dafür. Die größte Demo, du hattest damals in Saarbrücken gewohnt, die größte Demo, die ihr hingekriegt habt, waren über 10.000 Leute?
Waren über 10.000 Leute, genau. Das hört sich nicht viel an, aber das Saarland ist klein. Und,
Saarland ist klein. Lass mal 10.000 Leute auf die Straße gehen. Das muss ja mal irgendeiner hinkriegen. Und das waren ja alles Kiddies, so wie du.
Ja, genau.
15, 16, 17-Jährige, die mobilisiert haben. Einzelne Menschen, die von was überzeugt waren.
Ja, und hoffentlich auch noch überzeugt sind und weiter, das soll alles weitergetragen werden. Hoffen wir, dass ganz viele einen Platz finden, dass sich sie ihrer Aufgabe als erwachsener Mensch, sich zu positionieren und ihren Platz in der Gesellschaft zu suchen und da einen Wirkraum zu finden.
Lass uns mal noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir hatten ja eben darüber gesprochen, mach dir die Welt, wie sie dir gefällt. Und bei Welt kann man ja durchaus kleinere oder größere Dimensionen ziehen. Vielleicht ist die Welt ja nur der Bereich, in dem wir Einfluss haben. Vielleicht ist es ja auch die ganze Welt mit all ihren Problemen. Da hattest du eben im Vorgespräch eine nette Definition, wie groß die Welt denn ist.
Ja, also man kann diese Gesamtheit nehmen und sagen, das ist meine Welt, da wohne ich, da will ich mich drum kümmern, ich will, dass das ein guter Ort ist und bleibt. Und sich den ganzen Problemen, die damit zusammenhängen, allen auch annehmen und daran wahrscheinlich zugrunde gehen und dann auch noch versuchen, die alle gleichzeitig zu lösen.
Oder wie dieser Thomas Clarkson, der mit 32 im Burnout war, weil er sein ganzes Leben dem Kampf gegen die Sklaverei gewidmet hat und er war dann fix und fertig und eigentlich gesundheitlich so ruiniert, dass er sein Leben fast geopfert hätte für diese Bewegung. Und davon kann sich ja auch keiner was kaufen, wenn die Leute sich kaputt machen.
Es will ja auch keiner.
Nee,
also will ja auch keiner. Es will keiner. Aber wir können mal davon ausgehen, dass jeder schon so seinen Weg, also ihr seid alle schon geboren, ihr seid schon eine Weile da, dass jeder schon mal so einen Standpunkt im Leben gefunden hat. Und da befindet ihr euch jetzt mit allen euren Erfahrungen, Erwartungen, Kenntnissen, Bedürfnissen, Forderungen, euren Verletzungen und so weiter. Und jetzt überlegt mal bei euch nach, wo kennt ihr euch aus? Wo könntet ihr einen Hebel finden? Habt ihr vielleicht schon einen gefunden? Dann legt doch los, genau da. Weil dann verändert sich die Welt und dann werdet ihr auch nicht mit 32 einen Burnout haben, sondern dann könnt ihr am Ende schauen, wie sich die Sachen entwickeln, wie sich die Dinge entwickeln. Und manchmal gehen Sachen gut, manchmal muss man ein paar Mal ausprobieren. Manchmal hat man doch den falschen Hebel genommen und muss sich einen anderen suchen. Aber im Großen und Ganzen, wenn was funktioniert und man zuschauen kann, wie sich was Positives entwickelt, wenn man eine Kindergruppe übernimmt und sieht, wie sich die Kinder entwickeln und reifen und älter werden und eine eigene Meinung äußern und artikulieren können, wie sie lernen, selber zu gestalten und selber die Welt an der einen oder anderen kleinen Stelle was besser zu machen. Vielleicht findet ihr ja auch eure Kindergruppe, sprichwörtlich gesprochen. Vielleicht findet ihr.
Ja, die haben wir ja schon eigentlich. Also wenn wir gucken, wir haben ja Selbstständige und Unternehmer, die den Podcast hören. Und wenn ihr euch jetzt die Frage stellt, ja, was meinen die zwei denn da? Ist das nicht alles ein bisschen weit weg? Nee, es ist sehr nah dran. Nehmen wir mal an, das wäre nur der Unterschied, dass bevor die Leute montags morgens zur Arbeit kommen, die keine Kopfschmerzen, keine Bauchschmerzen, keine Migräne haben, weil sie gerne in ein Unternehmen kommen, wo sie ihre Potenziale auf die Straße kriegen, wo sie anerkannt, gewertschätzt, wo ihre Kreativität geschätzt wird. Und nehmen wir mal an, es wäre nur das, dass wir mit unseren Unternehmen einen Ort schaffen, wo die Leute gerne hinkommen, wo sie gesehen sind, wo sie sich entfalten dürfen. Dann würden wir ja schon von all den Familien, und jetzt gucken wir mal, wir haben immer mehrere hundert Hörer, manchmal auch ein paar tausend, und die haben alle 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 Mitarbeiter. Und dann würden wir ja schon alleine über das, würden wir ja zigtausende von Menschen erreichen, nur weil wir dafür sorgen, dass wir die Leute nicht klein machen, dass wir sie nicht niedermachen, dass wir sie wertschätzen, dass wir deren Potenziale suchen, dass wir vielleicht unsere Geschäfte an die Potenziale der Leute anpassen, statt zu gucken, dass wir die nach HR- und PE-Kriterien in irgendwelche Boxen stopfen, die dann dem Prinzip entsprechen. Oder vielleicht dürfen die sich als Mensch einfach nur in unseren Unternehmen entwickeln. Und wenn es nur das wäre, wie viel Frieden, wie viel Glück, wie viel Erfüllung, wie viel, sind wir wieder bei Wertschätzung, würden wir denn einen Unterschied machen? Wie viel Vorbild wären wir denn, wenn das für die Leute nicht erschreckend wäre? Oh Gott, Montag. Ey, es ist Montag, wir dürfen unsere PS auf die Straße kriegen. Auch nur noch 5 Tage bis Freitag. Diese Kultur haben eher Unternehmer, also wir, geschaffen und nicht die Mitarbeitenden, weil wir versucht haben, die Leute in irgendwelche Raster zu pressen, wo die sich vielleicht gar nicht wohlfühlen. Und vielleicht ist es mit dem Anfangen an der Stelle so einfach. Wir müssen sonst gar nichts ändern, vielleicht nur unsere Haltung.
Und das Besondere an dem Beispiel, zum Beispiel, es gibt viele Beispiele für solche Entwicklungen, man kann ganz viel darüber reden, aber das Besondere daran ist, dass man eben nicht nur einen Einfluss auf seine Mitarbeiter hat, sondern wenn der Mitarbeiter zum Beispiel keine Depressionen kriegt, dann hat vielleicht auch das Kind eine bessere Kindheit.
Hängt immer die ganze Familie dran.
Und ein besseres Umfeld. Wer kann alles von diesem Kind profitieren? Später, wenn es mal groß geworden ist, oder auch schon jetzt. Man nimmt das vielleicht alles viel besser wahr, was da passiert. Das heißt, man hat es nicht mit so einem linearen Ding zu tun. Man hat nicht einen engen, kleinen Bereich, in dem man wirkt, sondern man schafft eigentlich einen großen Raum, weil man einen großen Hebel gefunden hat. Und das ist ja eigentlich was Einfaches. Fast jeder Unternehmer kann irgendwo so einen Hebel haben.
Das ist ja das Geniale bei Unternehmer sein, dass wir ja, wenn wir richtig hingucken, wissen, wie wenn man einen Stein ins Wasser wirft, der macht ja nicht nur eine Welle. 2, 3, 4, 5, ich weiß nicht, wie lange die auslaufen. Aber diese Wirkung haben wir ja tatsächlich von, wenn wir im Kleinen anfangen, und es ist völlig egal, was wir für ein Business haben. Es reicht ja schon, wenn wir von Mensch zu Mensch anders wirken. Vielleicht sollten wir noch das eine Beispiel mit dem, was war denn Holland oder in Belgien, mit den versteckten Juden. Wie hatten der das geschafft? Weil da war ein ganzes Dorf und die haben alle damals jüdischen Flüchtlingen verholfen, sich eine Zeit lang zu verstecken, irgendwelche Übergriffigkeiten zu vermeiden, die den Schutz zu bieten. Aber eigentlich wollten die das am Anfang nicht. Wie hat der das im Buch beschrieben? Wie hat das funktioniert in diesem Dorf?
Also Breckmann war ja Historiker und der interessiert sich dann natürlich auch für diese Gründe. Und eigentlich sollte sich jeder dafür interessieren, weil es spannend. Das ist die größte Versteckung von Juden überhaupt gewesen. In einem super kleinen, engmaschigen Raum.
Ein sehr kleines Dorf, aber jeder hatte relativ viele, also 5 oder 6 im Haushalt versteckt.
Also schon beeindruckend, was da geschaffen worden ist. Und da fragt man sich natürlich, an was liegt das? Und wir haben es da mit einem Herrn zu tun, der ist einfach so ein Systemsprenger gewesen eigentlich. Schulabbrecher, hat irgendwie nichts so richtig, hat keinen richtigen Berufseinstieg gefunden und so weiter. Und dann war der Krieg und auf einmal hatte er eine Aufgabe. Nämlich dieses Leid, diese Ungerechtigkeit
zu
einfach zu verhindern. Und dafür war ihm eigentlich so gut wie jedes Mittel recht. Und der war da ziemlich dreist. Der ist einfach hingegangen, hat geklingelt, hat zwei Leute miteinander bekannt gemacht, hat gesagt, ja, ihr versteht euch jetzt, ja, dann ist doch gut. Dann habe ich jetzt meinen Job erledigt, ich gehe dann wieder. Und das Verrückte ist, das hat funktioniert. Dieses einfache Fragen hat funktioniert und die Leute haben meistens ja gesagt und haben die Leute übernommen und manchmal wurden sie sogar zu diesen Tus und haben andere Leute dazu eingestiftet, das auch zu tun. Und auf einmal ist ein sicheres System entstanden, weil...
Jeder
hat jemanden versteckt, genau. Also man konnte nicht mehr sich gegenseitig verraten, weil man selber ja auch involviert war. Man hing mit drin und eigentlich ein geniales System. Und wenn man sich das jetzt als Unternehmer vorstellt, dann ist es genau das Prinzip, was wir benutzen, wenn wir skalieren wollen. Wenn wir unser Geschäft größer machen wollen, dann ist es ganz oft so, dass man nur über dieses Virusprinzip richtig, richtig groß werden kann.
Und was vielleicht auch noch ein Unterschied ist, wenn man das alle immer so macht wie alle anderen, bewegt sich ja nichts. Weil alle anderen bewegen ja nichts. Und wenn ich jetzt mal überlege, es beschweren sich ja relativ viele Unternehmer darüber, dass es angeblich keine guten Leute gibt. Und vielleicht ist der Denkansatz, gar nicht, es gibt keine guten Leute, sondern, sorry fürs Lästern, aber vielleicht gibt es einfach viel zu wenige wirklich attraktive Arbeitgeber.
Auf ein Wort.
Weil wir genau so denken wie alle anderen. Und den Denkfehler, den ich da gerade sehe, für meine Begriffe ist, dass wir diesem Bias unterliegen zu sagen, Unternehmen sind dafür da, möglichst viel Gewinn zu machen. Vielleicht wäre es völlig anders und ich bin davon fest überzeugt, dass es so wäre, wenn wir anfangen zu denken, Unternehmen sind dafür da, wenn wir ganz ehrlich sind, damit wir uns verwirklichen. Also könnten wir auch eine Einladung aussprechen an alle anderen Menschen. Spiel in meinem Unternehmen mit und verwirkliche dich hier auch. Und unser Job als Unternehmer ist, möglichst viel Nutzen zu stiften für die Kunden, für die Mitarbeitenden, für die Gesellschafter, für uns, für die Gesellschaft, für die beteiligten Familien. Und was ändert sich denn dann? Alles.
Also erstmal, eigentlich ist der Gedanke ja schon absurd. Eigentlich müsste es so sein. Welchen Grund hätte die Menschheit, Unternehmen zu gründen, wenn nicht genau das Nutzen zu entwickeln und was Positives zu bewirken für uns alle. Das ist der sinnstiftendste Grund, sich auszudenken als Menschheit, ein Unternehmen zu gründen und irgendwie Leute zusammenzubringen, die richtig was reißen.
Genau. Ja, die Managementlehren sagen, dass Unternehmen halt zur Gewinnmaximierung da wäre und in den Denkfehler, in diese Falle fallen wir fast alle rein. Und wenn du irgendeinen fragst, der BWL studiert oder irgendwas, der wird sagen, nee, das, was der Jonathan gerade erzählt hat, ist völlig absurd. Unternehmen sind doch gar nicht dafür, Nutzen zu stiften, sondern die sind doch dafür, Gewinn zu machen. Und wenn wir anfingen, der ein oder andere in seinem Unternehmen zu sagen, nee, wieso, ich bin doch Familienunternehmer, ich will Spaß haben, ich will gute Leute haben, ich will der attraktivste Arbeitgeber in der Region sein, ich will die Potenziale meiner Leute nutzen, ich will natürlich aus dem gestifteten Nutzen natürlich Geld verdienen, weil ich von das leben muss. Und wenn du keinen Nutzen stiftest, verdienst du auch kein Geld. Nur das Ziel ist nicht Geld verdienen, sondern das ist der Effekt. Ergebnisse ergeben sich, Erfolge folgen. Ja. Und da haben wir Ursache und Wirkung aus Versehen vertauscht. Und auch wenn ich das vielleicht schon mehrfach kolportiert habe, also mein Körper ist nicht dafür da, möglichst viel Blut zu produzieren. Bei 9 Liter wäre ich genauso tot wie bei 4,5. Aber die 7,5 Liter, die müssen halt rumlaufen. Und wenn die nicht rumlaufen, ist es doof. Aber es ist nicht der Job, möglichst viel Blut zu produzieren. Dann sind wir ziemlich schnell out. Also natürlich muss die Kohle rumlaufen.
Aber wie funktioniert dieses System ganz oft? Also ein Unternehmen ohne viel Nutzen funktioniert oft auf monetärer Wertschätzung. Warum sollte man das sonst tun? Warum sollte man Angestellter sein in so einem Unternehmen, wenn man nicht irgendwas zurückbekommt? Die Belohnung ist ganz oft monetär.
nur und, monetär und sehr monokausal.
Und dann ist dann auch wenig sinnstiftend.
Ich tausche meine Zeit gegen Geld, bin mit einem möglicherweise Bullshit-Bingo-Job sehr unzufrieden, bin nicht sinnerfüllt, habe nicht meine Potenziale ausgespielt, gehe da von 9 bis 5 hin, nehme meine Kohle und versuche mein Leben woanders zu leben. Aber dafür habe ich zu wenig Kohle und keine Zeit, weil ich habe ja schon 8 Stunden und 8 Stunden muss ich noch schlafen und nebenbei noch ein paar Sachen erledigen, aber da bleibt ja nicht mehr viel übrig.
Also wir haben einen Unternehmer, der wenig Nutzen schafft. Wir haben Mitarbeiter, die sich selber als wenig sinnstiftend und die Welt voranbringend empfinden. Und am Ende ist die Wertschätzung dafür Geld, also bedrucktes Papier. Das ist eigentlich schade, weil da steckt so viel mehr drin. Das könnte ein Motor für uns alle sein. Das könnte ein Motor dafür sein, dass wir ein schönes Zusammenleben im Unternehmen und dann auch darüber hinaus entwickeln, dass wir anfangen, uns Gedanken zu machen und Bürger werden, die eine Stimme entfalten, die Ideen haben, wo man Sachen besser machen könnte und anfangen, das auch einzufordern und das mitzuentwickeln, weil sie auch die Zeit bekommen, diese Dinge vielleicht auf der Arbeit zu tun, weil sie eben nicht nur monetäre Wertschätzung bekommen, sondern weil sie es selber als Wertschätzung empfinden, Sinn zu stiften im Unternehmen.
Es könnte natürlich der eine oder andere sein, um Gottes Willen, das hört sich an wie kommunistische und sozialistische Thesen, sind die dann bekloppt? Vielleicht sind wir gar nicht bekloppt, sondern können rechnen. Wenn wir mal schauen, wo wir Deutschen überall Weltmeister sind, dann waren wir das nicht nur im Export, sondern sind es im Moment immer noch im Burnout. Und auch Burnout für Unternehmer. 41% der Unternehmer sind akut Burnout gefährdet und haben passende Symptome. 41% ist jetzt nicht so wirklich wenig. Da hätte sich die ein oder andere politische Partei über so viel Prozent Zustimmung gefreut, aber das ist das, was wir haben. Und in der Normalbevölkerung ist höher. Wir sind Weltmeister im Krankenstand, wir sind Weltmeister im keine guten Leute finden und wir sind sogar Weltmeister in keine Nachfolger finden. Also so attraktiv scheint es nicht zu sein. Also so abwegig ist unsere These nicht, weil wenn wir einfach nur mehr vom Gleichen machen, wird sich nichts ändern.
Und wenn wir uns doch mal die Mauern vorstellen, von denen wir eben gesprochen haben, diese Mauern, die man um sich baut,
ja,
indem man wirkunfähig wird, weil man sich selber eingemauert hat. Was ist ein besserer Ort, um genau an so ein Problem zu kommen? Zum Beispiel Burnout oder Depressionen oder. Wirkmächtig wird man dann, wenn man anfängt, diese Mauer einzureißen. Ja, das und da rauszugehen, rauszubrechen und aus diesen Mauern Häuser zu bauen, in denen Leute leben können, in denen bezahlbarer Wohnungsraum ist zum Beispiel, in denen ein schöner Raum ist zum Leben, wo man positive Dinge entwickeln kann, weil man überhaupt die Möglichkeit hat, diesen Kopf dafür freizukriegen.
Ja, wirkmächtig
und so weiter und so weiter.
Ein gutes Stichwort gewesen. Was ist denn auch, wenn wir jetzt auf das Buch von Rutger Bregmann nochmal zurückkommen, was ist denn eigentlich so ein Motor, der Entwicklung treibt?
Also es ist so, dass es zusammenhängt. Wirkung und Wertschätzung. Wenn wir Wertschätzung bekommen, dann ist das ein positives Gefühl meistens, das in uns aufflammt, das uns Energie gibt, das wie so ein Schmiermittel auch funktioniert, um weiter Dinge zu tun, um dann dafür Wertschätzung zu ernten. Und die motivieren uns dann wieder, weitere Dinge zu tun.
Das ist im Prinzip der Booster, der Beschleuniger, der Turbo. Drehen wir es mal andersrum. Wie oft habt ihr von Leuten, von Mitarbeitern, vielleicht abends auch beim Stammtisch oder so gehört zu sagen, da kannst du sagen, was du willst, da ändert sich eh nichts. Ich habe schon so viele Vorschläge gemacht, die kannst du gleich in den Schredder schmeißen. Ich sag's mal bewusst so ein bisschen auf Kölsch. Die Frustrationsgrenze von Leuten, die ist ja sehr hoch, aber die ist ja ganz oft deutlich überschritten, weil man sich eben, du hast ja schön gesagt, wirkmächtig, weil die nicht erleben, dass sie was bewirken können. Da geht man hin, ist irgendeine Nummer, wird abgestempelt, bezahlt, nach Hause geschickt, durchverwurstelt, der Nächste. Und das ist ja, um es mal vielleicht etwas zu dramatisch zu sagen, das ist ja nicht artgemäß.
Es ist keine artgemäße Menschenhaltung. Und eigentlich würde im Tierschutz jemand sagen, das geht gar nicht. Du musst ja irgendwie erleben, dass du was bewirkst.
Und das ist ja auch eine Freiheit, die wir als Unternehmer haben, ne?
Definitiv.
Also als Unternehmer sind wir die Gestalter. Wir können unternehmen. Wir können Abenteuer machen und wir können zum Beispiel schauen, dass diese Mauern, in denen die Mitarbeiter da rumlaufen und sich nicht frei fühlen, so fühlen, als könnten sie nicht gestalten, als würde ihre Kritik nicht angenommen werden, als könnten sie nicht was Positives bewirken, indem sie sagen, wo was einfach nicht läuft.
Die besten Berater sitzen eben im Unternehmen und das ist ja das Coole. Wenn man eben, wenn ich ein bisschen gelästert habe, über wo wir überall Weltmeister sind, dann ist das erstmal schlimm genug oder aber auch nicht schlimm. Wenn wir erkennen, dass wir die Ursache dafür sind, über unsere Führungsstil, über unsere Haltung, über ein paar Denkfehler, die wir schon genannt haben, dann ist das Coole für uns Unternehmer, dass wir das ändern können. Einfach per Beschluss. Da müssen wir auf niemand warten. Wenn wir sagen, nee, ich mache jetzt nochmal den Klassiker von eben, mein Unternehmen ist nicht dafür da, permanent den Gewinn zu steigern, sondern mein Unternehmen ist dafür da, permanent den Nutzen für alle Beteiligten zu steigern. Punkt. Beschlusslage, fertig. Du brauchst niemand anderes auf der Welt außer diesem Gedanken und dem dann einfach Taten folgen zu lassen. Und dann werden wir uns wundern, dass wir andere Kunden anziehen, dass wir die besten Leute im Markt anziehen, dass wir plötzlich mehr Geld verdienen, dass wir viel attraktiver sind, dass da viel weniger Stress herrscht. Und das meinen wir mit moralischer Ambition. Vielleicht haben wir ja gar nicht die Idee gehabt, die Welt zu verbessern, aber vielleicht ist es in unserer kleinen Welt so, mach dir die Welt, wie sie dir gefällt, Woche 35, Kick in the Ass-Kalender, mach dir die Welt so, wie sie dir gefällt, dass genau dieses extreme Privileg, dieser extreme Luxus, den wir als Unternehmer uns gönnen, zu sagen, ja, das mache ich jetzt einfach so, weil ich das so haben will und für sonst nichts. Nur weil ich das gut finde, in meinem Umfeld eine positive Atmosphäre zu schaffen, dass die Leute sich wohlfühlen, dass die Kunden gerne kommen, die Mitarbeiter gerne kommen, die Lieferanten gerne liefern, die Geschäftspartner gerne kooperativ mit uns unterwegs sind. Einfach nur, weil wir das wollen. Und vielleicht ist es gar nicht mehr. Und trotzdem verändern wir unsere kleine Welt, die vielleicht dann doch größer ist, als wir denken.
Eine spannende Frage, die man vielleicht mal stellen kann an Sie als Unternehmer. Haben Sie schon mal Ihre Mitarbeiter gefragt, ob sie sich als Unternehmer Menschen fühlen können in Ihrem Unternehmen? Vielleicht.
Das ist eine gute Frage. Sind die Mitunternehmer, sind die Unternehmer Menschen im Unternehmer, im Unternehmen?
Weil das wäre richtig Menschenhaltung.
Artgerecht.
Artgerecht.
Wie muss ich das Gehege bauen, dass die sich wohlfühlen? Und nicht, wie muss ich die Tiere anpassen, dass die ins Gehege passen? Das ist ja das, was wir ganz oft machen und uns dann wundern, wenn da gar keiner mehr arbeiten will. Wir haben ja im 2. Juni haben wir ja einen netten Workshop, kurzer Teaser, an der Saarschleife. Und deswegen an der Saarschleife, weil da ein ganzer Fluss, nämlich die Saar, die Richtung wechselt. Um 180 Grad. Und deswegen heißt dieser Workshop auch Richtungswechsel. Und da wird es um drei Dinge gehen, nämlich anders denken. Wir haben gerade schon angedeutet, anders führen macht der Kollege Heiko Breckwold und anders zahlen macht der Karl-Heinz Staudt. Und wir machen das als Unternehmer-Gespräche, mit EH geschrieben, Gespräche, weil immer nach einem Vortrag werden wir eine halbe Stunde lang an der Saar lang laufen und wieder zurück. Und ihr werdet euch mit anderen Unternehmern dazu austauschen, was wir denn gerade da irgendwie Revolutionäres, ich würde mal sagen, Evolutionäres in die Welt gebracht haben. Nämlich genau diesen Punkt, wie müssten wir denn anders denken, damit das für uns und alle Beteiligten besser passt und wir eben nicht mehr Weltmeister im Burnout sind, sondern Weltmeister im Wohlfühlen. Das wäre ja eine ganz andere Nummer. Und so klein können wir mit der Welt anfangen und so groß könnten wir die auch denken.
Was natürlich schön wäre, wenn aus dem Ganzen dann so ein Gefühl entstehen könnte. So ein Gefühl, dass es mir gut tut, meine kleine Welt oder meine große Welt zu verändern. Weil man selber beobachten kann, dass Dinge besser werden können und dass man gestalten kann und dass man handlungsfähig ist. Und wenn man das Gefühl hat, man hat die Stelle noch nicht gefunden, dann lohnt es sich, sich auf die Suche zu machen, wo wo kann ich verändern?
Die Suche lohnt sich. Ich meine, wenn wir in meiner Welt, die ist ja manchmal auch klein, gibt es ja vier große Zeit- und Geldhebel. Und der erste davon ist, Klarheit über seine Lebensziele zu finden. Und da gehört immer dieser Gedankenansatz des japanischen Ikigai rein, das zu tun, was man kann, was man liebt. Jetzt kommt der wichtige Spruch, was die Welt braucht und wofür man auch bezahlt wird. Und wenn wir die vier Aspekte, was ich kann, was ich liebe, was die Welt braucht und wofür ich bezahlt werde, wenn ich die möglichst kongruent übereinander kriege, ja, dann stifte ich einen riesen Nutzen und kann natürlich formidabel davon leben. Das ist die große Kunst. Und wenn man die noch nicht gefunden hat, man kann sie gemeinsam suchen.
Man kann sie gemeinsam suchen und es gibt eben auch Menschen, die Ideen entwickeln und manche, die diese Ideen dann weiterentwickeln und manche...
Kann man sich gegenseitig hochschaukeln und dann ist
grandios. Man kann sich miteinander vernetzen. Das Schöne ist, wir sind ja nicht gefangen, wir sind kein einzelner Mensch im Universum, sondern wir haben eine Menschheit um uns, mit der wir interagieren können, mit der wir mitmenschlich sein können und mit der wir zusammen gestalten können und zusammen die Zukunft entwickeln, unsere Zukunft. Und wir müssen alle dran mitarbeiten, dass es unsere Zukunft ist.
Ich glaube, eine grundsätzliche,
auf einem gesunden Planeten.
Eine natürlich. Grundsätzliche Frage ist ja tatsächlich immer, die hört sich jetzt sehr fundamental an und passt aber wunderbar da rein, die Frage, wer will ich eigentlich sein? Und du hattest am Anfang dieses nette Zitat aus dem Buch, dass man vielleicht sich am Ende des Lebens fragt, für was war das jetzt alles gut? Für was habe ich jetzt wirklich bewegt? Welche Spur habe ich gezogen? Was habe ich hinterlassen? Habe ich jetzt tatsächlich einfach nur Geld verdient und bin älter geworden? Oder habe ich in meinem kleinen oder größeren Universum die Dinge bewegt, die ich hätte bewegen wollen? Lies ihn gerade nochmal vor, der ist einfach zu gut.
Ich wollte sagen, genau, doppelt hält besser.
Genau.
Wir sind damit eingestiegen, wir gehen damit raus.
Genau.
Vielleicht wollen Sie mit Ihrer begrenzten Zeit auf diesem Planeten etwas anfangen. Vielleicht ist Ihr persönliches Glück nicht Ihr einziges, geschweige denn Ihr höchstes Lebensziel. Vielleicht wollen Sie nicht mit dem nagenden Gefühl auf dem Sterbebett liegen, dass mehr drin gewesen sein müsste. Viel mehr.
Ein gutes Schlusswort. Also, wenn du auf die Idee gekommen bist, dass du viel mehr bewegen magst, dann lass uns mal sprechen, wie wir das hinkriegen. Weil dafür haben wir ja jede Menge Möglichkeiten und jede Menge Menschen im Netzwerk, die alleine über unsere 100-Plus-Community, die mit ähnlichen Intentionen unterwegs sind, zu sagen, du, da geht einfach mehr. Mit 0 auf 15 sind wir bitte nicht zufrieden, sondern wir rocken da einfach eine ganze Liga mehr als so der normal 0 auf 15 Zeug.
Wir wollen ja auch rocken, ne?
Wir rocken was, genau. Vielen Dank, Jonathan, für die Insights und euch wünsche ich natürlich viel Spaß beim Lesen von Moralische Ambitionen von Rutger Bregmann. Und wenn uns irgendwie das nächste gemeinsame Buch wieder über die Füße läuft, dann werden wir das auch gerne wieder mit euch teilen. Also eine gute Zeit und ihr habt ja verstanden wieder, es gibt jede Menge Wege, Bedarf, die braucht man nur in Anführungszeichen anfangen. Habt eine gute Zeit.
Wer sucht, der findet. Viel Spaß.
Du hast noch mehr Wege, Bedarf? Was brauchst du, um dein Unternehmersein leichter, menschlicher und nachhaltiger zu gestalten? Abonniere unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen.
Denke bitte an eine ehrliche Bewertung der Folge und leite den Podcast gerne an andere Unternehmermenschen weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren.
Magst du mehr von Ulrich haben? Ihn live erleben? Melde dich gerne, wenn du Ulrich für dich als Coach oder Mentor gewinnen magst. Oder wenn du ihn als Speaker, Moderator oder Trainer zu deiner nächsten Veranstaltung einladen magst, um von seinen pragmatischen Out-of-the-Box-Impulsen zu profitieren.
Von Unternehmer zu Unternehmer, auf Augenhöhe. Nutze mich gerne für deinen individuellen Weg als Mentor und schließe dich gerne einer unserer Hike und Strike Jahresgruppen für Unternehmermenschen an. Du kennst ja mein Motto, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad.